Das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Jens Rieber.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Und guten Abend auch von mir.
Was war das für ein Pokalfinale heute Abend? Es wollten so viele Fans im Berliner Olympiastadion mitfiebern wie noch nie. Fast 1,7 Millionen Ticketanfragen hatten den Deutschen Fußballbund erreicht. Denn es war nicht irgendein Finale. Tausende Bielefeld-Fans hatten sich schon tagsüber auf dem Berliner Alexanderplatz eingestimmt. David gegen Goliath stimmt in diesem Fall wirklich durchaus. Der bis vor kurzem noch Drittligist Bielefeld hatte es geschafft, sich bis in dieses Finale zu kämpfen. Gegen den haushohen Erstliga-Favoriten Stuttgart. Ja, wie der Abend im Stadion dann tatsächlich verlaufen ist. Nicht ganz so, wie die Bielefelder es sich wohl gewünscht hätten. Sebastian Mayer.
Der VfB Stuttgart feiert den vierten Pokalsieg der Vereinsgeschichte erfolgreich gegen Arminia Bielefeld. 4:2 Sieger im Berliner Olympiastadion.
Ja, ist das schönste Gefühl, was man haben kann. Ich glaube, ich bin überwältigt, aber ich würde auch gerne mal Arminia Bielefeld großen Respekt aussprechen, auch wie die bewältigt haben.
Berlin bereits tagsüber im Finalfieber. 100.000 Bielefelder in der Hauptstadt und auch die Stuttgarter Massen strömen friedlich zum Olympiastadion. Außenseiter gegen Favoriten. Stimmungsvolle Atmosphäre auf den Rängen. 4 Erstligisten bezwangen Bielefeld auf dem Weg nach Berlin und auch heute sind sie gefährlich. Saren Renbase verpasst die Führung für die Ostwestfalen nur hauchzart. Der VfB wenig beeindruckt. Stiller auf Woltemade, der neue Nationalstürmer mit der 1:0 Führung in der 15. Spielminute. Der Favorit sorgt schnell für klare Verhältnisse. Enzo Mio mit dem 2:0 für die Schwaben, gerade mal 22 Minuten sind da absolviert. Der VfB dominiert jetzt Ball und Geschehen. Dennis Undav mit dem 3:0, gleichzeitig der Halbzeitstand beim 82. DFB-Pokalfinale. Die Fans der Arminia machen das Beste aus diesem besonderen Abend, an dem Stuttgart lange alleinig die sportlichen Schlagzeilen liefert. Mio mit dem 4:0 bejubelt von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Julian Kanya setzt in der 82. Minute das erste Ausrufezeichen für Bielefeld. 1:4 aus Sicht der Arminia, die nur kurz darauf noch einmal trifft. Stuttgarts Wagnermann mit dem Eigentor zum 4:2 Endstand für den VfB. Der DFB-Pokalsieger 2025 heißt VfB Stuttgart.
Ja, nicht nur in Berlin, auch in Stuttgart haben viele Fans dieses Pokalfinale gemeinsam verfolgt beim Public Viewing am Schlossplatz. Dort ist auch unsere Reporterin Carina Dilk. Carina, wie haben die Fans denn das Finale bei euch erlebt?
Seit dem Abpfiff ist hier quasi gar kein Halt mehr auf dem Schlossplatz für alle VfB-Fans. 35.000 Fans hatten sich heute hier versammelt, um dem VfB anzufeuern. Und es hat ja auch geklappt mit dem Pokalsieg. Schon seit 15 Uhr waren die Ersten hier und sie feiern immer noch ihr Team. Und die Freude ist natürlich riesengroß, jetzt nach langer Zeit mal wieder einen großen Titel nach Stuttgart zu holen.
Ja, was bedeutet dieser Sieg jetzt für den VfB?
Also zum einen ist es natürlich ein Pokalsieg, eine große Trophäe. Seit 28 Jahren gab es das nicht mehr. Und gleichzeitig ist es aber auch das Ticket für die Europa League. Das hat der VfB nicht geschafft in der Bundesliga. Mit Platz 9 hat man dieses Saisonziel verfehlt. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass man das europäische Geschäft damit geschafft hat. Und es ist natürlich wirklich für den ganzen Verein, für die Stadt. Es freuen sich alle riesig, diesen Pokal wieder einzufahren und damit nochmal ein Saison-Highlight zu schaffen, ein Happy End. Und diese durchwachsene Saison wirklich zu einer ganz besonderen zu machen.
Dankeschön, Carina Dilk nach Stuttgart. Und wir schauen in die Ukraine. Das sind die einzigen Bilder von dort, die auch heute wieder etwas Hoffnung gemacht haben. Ukrainische Gefangene, die endlich wieder zurück zu ihren Familien kommen im Zuge des Gefangenenaustausches mit Russland. Aber die Hoffnung auf einen tatsächlichen Weg Richtung Frieden, die wurde vergangene Nacht erneut enttäuscht. Denn bei massiven russischen Angriffen auf Kiew sollen mindestens 15 Menschen verletzt worden sein. Wassili Golot.
Rettungskräfte rücken aus, um Feuer zu löschen, Menschen aus ihren Wohnhäusern zu befreien. Die ukrainische Hauptstadt Kiew erlebt in der Nacht auf Samstag einen der heftigsten russischen Luftangriffe seit Kriegsbeginn. Erst fliegen Drohnenschwärme, dann folgen Raketen. Alexander und Halina Tatarchuk haben den Angriff überlebt. Ihre Wohnung wurde dabei fast vollständig verwüstet. Wir waren im Flur. Das hat uns gerettet. Es gab eine Explosion und wir rannten alle die Treppe runter. Als ich zurückkam und die Tür öffnete, war hier alles voller Rauch. 4 Menschen in der Ukraine zeigen sich enttäuscht vom Westen. Kann Trump wirklich nicht sehen, was Putin macht? Können alle Länder wirklich nicht sehen, was er tut? Das ist kein Krieg, das ist die Zerstörung eines Volkes. Nach Informationen der ukrainischen Luftwaffe hat Russland die Ukraine allein in dieser Nacht mit 250 Drohnen und 14 ballistischen Raketen angegriffen. Die kombinierten Angriffe bringen die Luftverteidigung an ihre Grenzen. Die ballistischen Iskander-M-Raketen wurden verbessert und modernisiert. Jede dieser russischen Raketen kann Radarfallen abfeuern, wenn sie bereits ihr Ziel ansteuern. Deshalb können die Patriot-Systeme, die sie abfangen sollen, möglicherweise nicht so effektiv arbeiten, wie wir es uns wünschen. Gute Nachrichten heute für viele Familien. Erleichterung und Freude beim Wiedersehen. Die Ukraine und Russland haben 307 Gefangene ausgetauscht. Insgesamt sind 697 Ukrainer nach 2 Tagen des Austauschs wieder zu Hause. Morgen ist die 3. Etappe. Wir müssen in diesen Tagen 1000 unserer Leute befreien, aber die Aufgabe besteht darin, absolut jeden zu befreien. Als Reaktion auf die massiven Luftangriffe fordert Zelensky von den USA und Europa, die Sanktionen gegen Russland weiter zu verschärfen.
Doch er ist als Friedensvermittler schon vorgeschlagen worden, Papst Leo XIV. Viele Hoffnungen ruhen auf ihm und es fragen sich auch noch viele andere Dinge. Zum Beispiel, wird er den Reformprozess seines Vorgängers Franziskus weiterführen? Vor allem Katholiken in Deutschland wünschen sich eine Erneuerung und Öffnung ihres Glaubens. Synodaler Weg nennt sich dieses Streben nach Reformen offiziell. Nun hat sich in Paderborn das Zentralkomitee der Katholiken versammelt, das höchste Gremium des deutschen Laienkatholizismus. Wie Sie sich dort Ihre neue kindische Kirche wünschen unter dem neuen Papst, das berichten Rupert Wiederwald und Andreas Arz.
Halleluja, natürlich. Chorprobe beim Chor St. Stephan in Köln, einer der größten Chöre im Erzbistum. Nicht alle sind Katholiken, aber die meisten. Sie singen, auch weil ihnen die Gemeinsamkeit in Glaube und Kirche wichtig ist. Und alle hier haben natürlich eine Meinung zur Kirche und zum neuen Papst.
Ich war zunächst erstmal erschrocken, als ich hörte, es ist ein Papst aus den USA. Erst als ich ein bisschen mehr mich mit ihm beschäftigte, habe ich gesehen, boah, in Peru hat er super Arbeit geleistet.
Ich erwarte von ihm, dass er Brücken baut. Ich denke, das wird ihm auch gut gelingen, weil er eben aus 2 verschiedenen Welten kommt.
Gesungen wird auch in Paderborn, bei der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Das ZDK versteht sich als Stimme der Laien in der Kirche. Ihnen hier geht es vor allem um eines. Sie wollen mitreden und mitentscheiden, wenn es um ihre Kirche geht. Der sogenannte synodale Weg, der in Rom eher skeptisch gesehen wird.
Ich nehme wahr, dass wir egal wo, egal wann und egal wie mit der Kirche ringen, egal ob hier im ZDK oder in meinem Heimatbistum, im Bistum Regensburg.
Wir befassen uns hier nicht mit Dingen, die nur für Deutschland gelten, sondern letztlich auch überall in der Welt da sind.
Zum Beispiel Macht- und Gewaltenteilung anders zu strukturieren, Laien wirklich stärker zu beteiligen und natürlich mehr darauf hinzugehen, auch alle Geschlechter zu den Weiheämtern zuzulassen.
Unter dem alten Papst fanden solche Forderungen nur wenig Gehör. Die Hoffnung der deutschen Katholiken liegt jetzt auf seinem Nachfolger. Immerhin, es gab bereits Gespräche mit ihm, bevor er Papst wurde, und Unterstützung aus anderen Ländern.
Da ist nicht Stillstand überall und wir wären die Einzigen. Mindestens in der Frauenfrage sehe ich, dass im Kern eine Bewegung da ist. Und die Frage ist, ob die Kirche, ob meine Kirche dieser Bewegung auch antworten wird. Und wir sind gespannt auf diesen Schritt und hoffen, dass er kommt.
Bei der Chorprobe in Köln nähern sie sich dem Finale. Hier glauben sie nicht mehr so recht daran, dass ihre Kirche sich verändern wird in ihrem Sinne. Sie sehen vielmehr, dass deutsche Themen in Rom keine Rolle spielen.
Also ich glaube, der Papst wird nicht so ein großes Auge auf Deutschland werfen, weil die Weltkirche insgesamt mehr fokussiert ist auf Asien oder auch eben auf Amerika.
Wir sind nur 2% der gesamten christlichen Bevölkerung auf der Erde, also die Deutschen. Also es gibt größere Brennpunkte.
Und doch wollen sie, dass ihre katholische Kirche auch mal auf sie hört. Denn überhören kann man die Wünsche der deutschen Katholiken nicht.
Und wir schauen auf weitere Nachrichten des Tages mit dir, Jens.
Nach der Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof wird die mutmaßliche Täterin in einer Klinik untergebracht. Das hat ein Haftrichter angeordnet. Der Vorwurf: versuchter Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung. Die 39-Jährige hatte gestern 15 Menschen mit einem Messer verletzt, 4 von ihnen lebensgefährlich. Mittlerweile sind alle außer Lebensgefahr. 3 weitere Personen seien gestürzt oder hätten einen Schock erlitten, so die Polizei. Auch der Zugverkehr läuft wieder störungsfrei. Die rechtsextreme Jugendszene radikalisiert sich offenbar immer mehr. Der Chef des Bundeskriminalamtes Münch sagte der Funke Mediengruppe, seit etwa einem Jahr schlössen sich Jugendliche in teils gut organisierten Strukturen zusammen, um schwere Straftaten zu begehen. Sie radikalisierten und vernetzten sich im Internet. Bei einer Razzia gegen eine mutmaßlich rechtsextremistische Terrorzelle waren am Mittwoch mehrere 14- bis 18-Jährige in Untersuchungshaft genommen worden. Nächstes Jahr wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Für die Grünen wird Cem Özdemir als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Auf dem Parteitag in Heidenheim wählten die Delegierten den früheren Bundeslandwirtschaftsminister mit großer Mehrheit. Özdemir will die Nachfolge vom grünen Urgestein Winfried Kretschmann antreten und neuer Ministerpräsident werden. Ausgemustert und mit neuen Aufgaben. Das Marine-U-Boot U-17 ist seit heute im Technikmuseum Sinsheim zu besichtigen. Darauf haben viele gewartet. Das U-Boot war aufwendig von der Ostsee nach Sinsheim transportiert worden, zu Lande und zu Wasser. So musste es gedreht werden, um unter Brücken durchzupassen. Nun können Interessierte auch an Bord auf Entdeckungstour gehen.
Die Filmfestspiele in Cannes sind jedes Jahr eines der Highlights der Filmwelt. Dabei war die Sache mit dem Licht diesmal gar nicht so sicher. Im Laufe des Tages hat es einen großen Stromausfall für Teile der Region vom Netz abgeschnitten. Elektrisierend war der rote Teppich und auch die Preisverleihung am Abend trotzdem neben der Goldenen Palme, die dieses Mal an den iranischen Regisseur Jafar Panahi ging, ist auch eine deutsche Filmemacherin ausgezeichnet worden. Friederike Hofmann berichtet.
Sie strahlt mit ihrem Preis um die Wette. Mascha Schilinski, die deutsche Überraschung der Filmfestspiele in Cannes. Bei der Abschlusszeremonie bekommt die Berliner Regisseurin den Preis der Jury für ihren Film In die Sonne schauen.
Für uns steht dieser Film für etwas ganz Bestimmtes, dafür, dass es sich lohnt, an die eigene künstlerische Vision zu glauben und dafür, dass man sich selbst treu bleiben kann, auch wenn der Weg dorthin schwierig ist.
Den dritten Platz der Filmfestspiele teilt sie sich mit dem spanischen Film Sirat. Schilinski war überraschend für den Hauptwettbewerb nominiert worden. In die Sonne schauen ist ihr 2. Spielfilm. Sie erzählt die Geschichten von 4 Mädchen und jungen Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Hof in der Altmark im Norden Sachsen-Anhalts leben. In die Sonne schauen verknüpft Schilinski Biografien und Schicksale über einen Zeitraum von 100 Jahren.
Mutti weiß Sachen, an die sie sich eigentlich gar nicht erinnern dürfte. weil sie selbst nicht dabei war, als sie passiert sind.
Deutschland war beim diesjährigen Filmfestival stark vertreten. So präsentierte auch der Hamburger Regisseur Fatih Akin seinen neuen Film Amrum mit Diane Krüger in einer Nebenreihe.
Wer hat gesagt, dass der Krieg bald vorbei ist?
Ein Film über die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs auf der Nordseeinsel Amrum aus Sicht eines 12 Jahre alten Jungen, der zwischen Befreiung und seiner hitlertreuen Mutter hin und her gerissen ist. Bei der Preisverleihung hat die Jury einige mutige Filme ausgezeichnet. Der iranische Regisseur Jafar Panahi gewann den Hauptpreis, die Goldene Palme. Ein bewegender Moment. Nachdem ihm 15 Jahre lang die Ausreise verweigert worden war, konnte er nun persönlich nach Cannes kommen. Seinen Film Ein einfacher Unfall hat Panahi trotz eines Berufsverbots heimlich im Iran gedreht. Diese Auszeichnung gilt nicht mir, sondern allen Filmemachern, die nicht arbeiten können. Wir hoffen, dass sich nach diesem Preis für sie ein Weg auftut, zu arbeiten und Filme zu produzieren. Mit der großen Abschlusszeremonie gehen die 78. Filmfestspiele zu Ende.
Und jetzt rollen wir noch ganz kurz den roten Teppich fürs Wetter aus mit dir, Pila. Ist denn das auch ein bisschen zumindest preisverdächtig?
Ja, tatsächlich preisverdächtig, was den Regen angeht, denn wir bekommen mal wieder flächendeckend Regen. Und einige haben es wahrscheinlich heute auch schon gemerkt, von Westen ist eine Warmfront über uns hinweggezogen bzw. hereingezogen. Und die gehört zu einem Tiefdrucksystem, das über dem Norden von Schottland liegt. Und morgen liegt diese Warmfront dann quer über Deutschland, dahinter direkt gefolgt von einer Kaltfront. Das heißt, auch der morgige Tag wird recht regnerisch. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im akkumulierten Niederschlag angucken, diesen Film, den haben wir schon öfters auch in den letzten Wochen gesehen. Da ging Deutschland aber meistens leer aus. Und morgen und auch in den nächsten Tagen bis Dienstag bekommen wir flächendeckend in Deutschland tatsächlich einfach einiges an Regen. Ab 15 bis 30 Liter sind da teilweise drin. Und auch heute Nacht geht es mit dichten Wolken weiter. Es regnet immer wieder. Wolkenlücken bzw. trockene Phasen sind selten. Und auch morgen ist es erstmal wolkenverhangen, immer wieder regnerisch dann im Nachmittag. Vor allem von Westen und Nordwesten her, da lockern die Wolken dann auf. Es gibt immer wieder Sonnenschein. Das Ganze geht in Schauer und einzelne Gewitter über und vor allem im Westen und Nordwesten kann es da auch mal starke bis stürmische Böen geben. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf 14 Grad am Niederrhein. Deutlich kälter wird es in der Lausitz mit 2 Grad. Morgen dann 10 bis 13 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und bis 22 Grad am Oberrhein. Am Montag im Norden und südlich der Donau nochmal Regen, ansonsten in der Mitte trocken bei Sonne und Wolken. Am Dienstag dann für die meisten schon wieder aus Westen her deutlich nasser und im Osten bis zu 22 Grad.
Dankeschön, Pila Bossmann, für diese Aussichten. Ja, und hier im Programm geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag und direkt danach
geht's um mich.
Wow.
Ja.
Jan Stadt, ja. Jens Rieber hier im Studio. Jan Delay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, du bist jetzt schon hier?
Ja, ich konnte es kaum erwarten. Ich will einfach unbedingt gleich meine Doku sehen.
Okay. Und unbedingt offenbar in die Tagesthemen.
Unbedingt, weil ich auch schon immer Tagesthemen geguckt habe. Und auch gerne darüber geschrieben habe, nämlich zum Beispiel eine Zeile in dem Song Rayford. Wir sind nicht die, die nach den Tagesthemen Zähne putzen und dann schlafen gehen.
Wow, so. Auf keinen Fall gleich Zähne putzen und schlafen gehen, sondern dranbleiben. Denn gleich läuft wirklich eine tolle Doku über Jan Delay. Deine Biografie, was war das Schönste für dich an diesem Dreh, an der Produktion?
Ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Also ich habe im Prinzip jetzt 25 beziehungsweise 26 Jahre Musik gemacht und war überall in Interviews und habe Musikvideos gedreht und so. Und irgendjemand anders hat das die ganze Zeit begleitet und hat es dann alles ganz toll zusammengeschnitten und hat ganz viele Leute noch dazu gefragt und so. Und hat dann da was zusammengebaut, was man sich jetzt angucken kann. Das ist für mich natürlich toll. Ich kann mich dann so da hinsetzen und dann gucke ich mir das an und erfreue mich daran, dass da auch meine Eltern sitzen und was erzählen. Das ist echt sehr schön und sehr lustig.
Die sieht man auch in der Doku, deine Eltern.
Ja.
Ja, wow. Das erste Mal sozusagen in so einem Gesamtkonglomerat. Ganz viele tolle Szenen. Also bleiben Sie unbedingt dran. Forever Jan heißt die Doku, die Geschichte von Jan Delay eben, der in einem besetzten Haus in Hamburg groß wurde und auch den deutschen Hip-Hop groß gemacht hat. Ja, Oh Johnny oder vielmehr Oh Jan muss man gesehen haben. Und gleich nach dem Wort zum Sonntag.
So sieht das aus. Oder nach dem Wort zum Montag, zum Dienstag, zum Mittwoch, zum Donnerstag oder in der Mediathek.
Tschüss.